Und dort gibt es einen separaten Bereich für die Defekturen, die wir herstellen möchten. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Herstellung immer sehr rechtzeitig angestoßen wird, sodass wir wirklich dann auch ausreichend Planungs- und Herstellungszeit haben.
Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Folge dreht sich mal wieder um das spannende Thema Rezeptur. Diesmal tauschen sich Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus den Erdleitapotheken in Biesingen über Defekturen aus. Und zwar über die defekturmäßige Herstellung einer Nasensalbe. Siegler erklärt, welche Dokumentationspflichten dabei im Unterschied zu Individualrezepturen zu beachten sind. Außerdem verrät sie, warum Defekturen ein fester Bestandteil des Sortiments der Erdleitapotheken sind. Und sie gibt Tipps, was Sie Kunden raten können, die Nasensprays missbräuchlich verwenden. Viel Spaß beim Zuhören, liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, um mit mir ein wenig über die Rezeptur zu plaudern.
Moin Steffi, für so einen kleinen Schwatz zum Thema Rezeptur bin ich immer gern zu haben.
Das ist schön. Heute, Sarah, wollen wir uns über eine Nasensalbe unterhalten, die ihr bei euch in den Erdleitapotheken defekturmäßig herstellt. Ihr macht, wenn ich es richtig weiß, sehr viele Defekturen und deswegen meine Frage, lohnt sich dieser ganze Aufwand für euch denn überhaupt?
Ja, also ich arbeite ja in einem sehr traditionsreichen Familienunternehmen. Bei uns in der Apotheke gibt's eben auch noch die Senior-Chefetage, die da noch fleißig mit am Werk ist. Und selbst die Oma meines Chefs, die ist jetzt 101, die hat bis 95 auch bei uns noch mitgearbeitet. Und so sind halt über diese lange Tradition ganz viele Rezepturen überliefert worden. Die meisten haben einen Phytoschwerpunkt. Manche sind aber auch Nachbau von ehemaligen Fertigarzneimitteln, die nicht mehr produziert werden. Und so hat sich das eben bei uns über die Jahre etabliert, dass wir das herstellen. Es ist natürlich schon ein Aufwand, das bringt uns aber auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, finde ich, und trägt natürlich auch zu unserer Kundenbindung bei.
Ja, und das ist heutzutage ja wichtiger denn je, ne?
Ja.
Ja, für ZuhörerInnen, die vielleicht selbst in der Apotheke keine Defekturen mehr herstellen, erklär doch bitte nochmal ganz kurz, was Defekturen genau sind und vor allem, wie sie sich bei den Dokumentations- und den Prüfpflichten von einer Individualrezeptur unterscheiden.
Im Rahmen von der sogenannten 100er-Regelung darf nachweislich auf häufige Verordnung oder auch Kundenwunsch in der Rezeptur eine Großherstellung stattfinden, eben 100 abgabefertige Packungen pro Tag von einem Mittel. So der Gesetzestext, der im Hintergrund steckt. Es bedeutet einfach, dass wir in dem Falle zusätzlich zu der Herstellungsanweisung auch eine Prüfanweisung herstellen müssen. Diese basiert auf so einer Risikobeurteilung und wir stellen dann auch ein richtiges Prüfprotokoll aus. Das ist so der größte Unterschied zu den Rezepturen. Diese Risikobeurteilung, die findet aufgrund von einem Stufenschema statt, wo einfach die jährliche Produktionsmenge, auch der Applikationsort, dann das Risiko, das der Wirkstoff vielleicht in sich birgt und auch der Herstellungsprozess selber und die Abgabe im eigenen oder vielleicht im Filialverbundhaus. Und so wird einfach dann eine gewisse Prüfung Pflicht für dieses Mittel, was je nachdem, wie hoch das Risiko dann ist, bis hin zu einer relativ aufwendigen Prüfung, wie zum Beispiel eben auch einer vollanalytischen Prüfung, wie einer Titration zum Beispiel bedarf.
Mhm. Gut, also das dient letzten Endes der Sicherheit der Kunden beziehungsweise der Patienten und ja, unter Umständen ist das dann doch relativ arbeitsaufwendig für die Apotheke, ne?
Genau, aber vor allen Dingen, bis das Ganze sich mal etabliert hat. Bei vielen Defekturen greift man ja auf standardisierte, validierte Formularien zurück, wo dann der Aufwand ein geringerer ist. Und wenn man aber diesen ganzen Zettelkram einmal angefertigt hat pro Defektur, dann geht's auch wirklich deutlich schneller, indem man dann wirklich auf diese Sachen ja wieder zurückgreifen kann.
Okay. Du hast ja gerade gesagt, es ist ein ziemlicher Zettelkram, vor allem wenn so eine Defektur das erste Mal hergestellt wird, ist also relativ arbeitsaufwendig. Wie organisiert ihr denn prinzipiell die Herstellung bei euch in der Apotheke, dass das neben dem normalen Betrieb alles reibungslos läuft?
Wir haben bei uns ein Rezepturboard, das quasi zum Eingang von unserer Rezepturtüre hängt. Und dort gibt es einen separaten Bereich für die Defekturen, die wir herstellen möchten. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Herstellung immer sehr rechtzeitig angestoßen wird, sodass wir wirklich dann auch ausreichend Planungs- und Herstellungszeit haben. Ich bin bei uns im Labor ja die koordinierende Hand, indem ich dort die Leitung übernommen habe. Bin ich einfach auch dafür zuständig, dann die Herstellungen von diesen Defekturen zu koordinieren und schaue dann, dass wir einfach im Vorfeld schon planen können, dass die Sachen alle da sind, die wir brauchen, dass vor allen Dingen auch der Personaleinsatz gut geplant werden kann, dass wir auch unser normales Tagesgeschäft in der Rezeptur, die täglich herzustellenden Rezepturen noch ausreichend berücksichtigen können. Und am liebsten ist es mir natürlich, wenn wir einen ganzen Defekturtag einlegen können. Das ist einfach von der Arbeitsweise her am effektivsten. Und am liebsten arbeite ich da auch mit 2 PTA im Team, weil das dann einfach sehr, sehr schön zu arbeiten ist und vor allen Dingen eben auch mal richtig viel weggeschafft bekommt.
Ja, und man dann auch nicht ständig, ich sag mal, das Pistill fallen lassen muss, um vielleicht nach vorne in den HV zu gehen. Dann kommt man wieder zurück, muss wieder den Rezepturkittel anziehen, sich desinfizieren und so weiter. Ja, das ist ja immer sehr lästig, ne?
Das gibt's bei uns zum Glück gar nicht mehr. Wir haben wirklich eine feste Einteilung, dass der also in Rezepturbereich eingeteilt ist, wirklich auch einen ganzen Tag dort bleibt und vorne nichts verloren hat.
Macht Sinn.
Absolut.
Ja, Sarah, die Nasensalbe, die wir heute vorstellen wollen, die enthält Menthol, Eukalyptusöl und hydrophobes Basisgel DHC. Gibt's da mögliche Stolpersteine bei dieser Rezeptur?
Im Endeffekt ist es wichtig, dass einfach das Menthol vorab im Überschuss abgewogen wird und dann auch ein bisschen vorverrieben wird. Das beschleunigt sehr stark den Löseprozess im Eukalyptusöl, dass das wirklich schön gelöst da drin dann vorliegt und keine Kristalle mehr in der Creme nachher vorhanden sind. Ein weiterer Stolperstein ist unsere Grundlage. Das hydrophobe Basisgel darf grundsätzlich nicht über 70 Grad erhitzt werden, weil es sonst seine Gelstruktur verliert und sich verflüssigt. Und da gilt es natürlich innerhalb der Herstellung auch darauf zu achten, dass man möglichst wenig Erwärmung bekommt. Und da wir ja im vollautomatischen Rührsystem arbeiten, ist es da wichtig, dass dann die Umdrehungszahl in der Herstellung möglichst gering gehalten wird. Zusätzlich kommt das natürlich auch den ätherischen Ölen zugute, denn die sind ja leicht flüchtig und können dann, wenn wirklich sehr stark erhitzt wird, auch eher flüchtig werden.
Ja, genau. Die Rezeptur, die wurde einer Kundin verordnet, die Nasenspray ab Usus betreibt. Wie unterstützt du denn, wenn du mitbekommst, dass Kundschaft zu viel Nasensprays benutzt und jetzt wirklich vorhat, davon loszukommen? Wie kann man denen helfen?
Also wichtig ist es natürlich im Beratungsgespräch auch so, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Nicht jeder Tag ist dafür geeignet, den Kunden auf dieses Problem anzusprechen. Man muss da wirklich auch ein bisschen sanft vorgehen und auch nicht anprangern. Das finde ich immer ganz wichtig. Dann die richtigen Hinweise zu geben, um wirklich mitzuteilen, dass der übermäßige Gebrauch einfach zu einer Gewöhnung führen kann und man dann dauerhaft eine verstopfte Nase hat, was einfach mega unangenehm ist. Und das einfach im Umkehrschluss immer dazu führt, dass man noch mehr von diesem Nasenspray anwendet, bis es dann irgendwann nahezu gar nichts mehr wirkt. Am besten empfiehlt man wirklich ein Vorgehen, wie der Kunde dann auch da davon wegkommen kann. Ich persönlich habe da ein Schema mal nachgelesen, in dem man zuerst auf eine Kinderdosierung umsteigt. Das sollte man 14 Tage lang so machen. Und dann ist es so, dass man nach diesen 14 Tagen nur noch ein Nasenloch besprüht, sodass sich das andere von seiner Schleimhaut her erholen kann. Weitere 14 Tage wechselt man dann nochmal auf das erholte Nasenloch. Und danach kann man dann mit einer Schleimhautpflege oder eben wie in unserem Rezepturbeispiel auch mit einer ätherisch ölhaltigen Nasenpflege eine gut freie Nase bekommen, so dass man einfach diesen Kältereiz ein bisschen nutzt, der auch ein angenehm befreiendes Gefühl in der Nase macht.
Also die Betroffenen brauchen in jedem Fall Geduld, um davon wegzukommen und um das durchzuhalten. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Genau, also das Durchhalten und das Wollen von der anderen Seite ist natürlich das Wichtigste. Wenn der Kunde nicht möchte, bringt es auch nichts, ihm im Beratungsgespräch irgendwie da eben zu sagen, er sollte doch bitte so und so, sondern der Kunde muss wirklich selber wollen. Dann funktioniert das Ganze aber wirklich sehr gut. Man muss halt ein bisschen durchhalten. Grundsätzlich kann man vielleicht noch mit auf den Weg geben. Es reicht halt aus, wenn man quasi durch ein Nasenloch richtig gut Luft bekommt. Oftmals ist so der Hintergedanke, ich muss Luft bekommen oder dieses freie Gefühl, was unbedingt erreicht werden möchte. Aber das reicht halt eben auf einem Nasenloch aus.
Ja, das stimmt. Da sind, glaube ich, viele panisch, wenn die Nase nicht so ganz frei ist.
Ja.
Wir sind ja gerade mitten in der Erkältungszeit. Also es haben viele Leute jetzt wieder Schnupfen. Welche Tipps gibst du denn Betroffenen beim Verkauf von Nasensprays grundsätzlich mit auf den Weg?
Also am besten sollten diese Sprays grundsätzlich nur zur Nacht angewandt werden, sofern das möglich ist und auch nie länger als 7 Tage am Stück. Ich bevorzuge in der Beratung Sprays, die keine Konservierungsstoffe enthalten, weil das einfach für die Nasenschleimhaut von der Verträglichkeit her nochmal ein bisschen besser ist. Und gerne verwende ich auch solche mit zusätzlichen Pflegewirkstoffen, wie zum Beispiel Dexpanthenol. Oft reicht sogar auch eine hypertone Salzlösung aus. Da muss man vielleicht ein bisschen mit auf den Weg geben, dass nicht eine sofortige abschwellende Wirkung zu erwarten ist, sondern dass es ein bisschen dauert. Man ja aber häufiger auch nachsprühen darf. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Sprühaufsätze nach Gebrauch gereinigt werden und auch wirklich jedes Familienmitglied ein eigenes Nasenspray verwendet. Das gilt genauso neben den Nasensprays für diese Aufsätze an den Nasensalben. Falls man diese in die Nase einbringt, dann die wirklich auch gut reinigen und jeder braucht eine eigene für seine eigene Schnupfennase.
Genauso wie für die Nasentropfen, für die Pipetten, die gehören auch immer gut gereinigt, was, glaube ich, oft vergessen wird.
Ja, und da tatsächlich eigentlich auch am besten nach jeder Schnupfenphase wieder das Ganze auch verwerfen und für den nächsten Schnupfen ein neues anbrechen.
Ja, das wäre sicher sinnvoll. Sarah, wir sind schon wieder am Schluss unseres Podcasts und deshalb wie immer dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
Zum Thema Zettelkram, den wir ja vorher schon angesprochen haben. Wir sind gerade bei uns dran, im Labor auf ein komplett papierloses Arbeiten umzusteigen. Im Rest der Apotheke haben wir das schon seit vielen Jahren sehr gut etabliert, aber im Laborrezepturbereich waren wir doch noch unsere schönen ausgedruckten Protokolle gewohnt. Aber wir haben jetzt auch versucht, unsere Wagen und Drucker ins System mit einzubinden. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte da relativ schnell die Nase wirklich gestrichen voll, was zu unserem Thema heute passt. Nur leider gab es da kein Nasenspray dagegen. Ich musste da durch und musste gucken, dass ich die Sachen zum Laufen bringe. Und ich finde, der ganze Technikkram ist einfach in letzter Zeit so viel mehr geworden, sodass ich mir wünschen würde, dass wir, die ja als Mädchen für alles in der Apotheke ausgebildet werden, schon auch nochmal in der PTA-Schule ein bisschen mehr Technik vermittelt bekommen, sodass man wirklich da auf den Alltag auch vorbereitet ist und da eben auch alles so einrichten und durchführen kann, wie das heutzutage einfach gewünscht und gefordert ist.
Das wäre doch mal eine Anregung für die Novellierung der PTA-Ausbildung, dass dieser Punkt da entsprechend mit beachtet wird.
Absolut.
Ja. In diesem Sinn, Sarah, ich wünsche dir eine gute Zeit und bis demnächst wieder. Mach's gut.
Liebe Steffi, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Einen schönen Tag dir. Ciao.
Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.